Wir hatten gestern darüber gesprochen, über die schwierige Situation, was vielleicht auch dazu führt, dass in deutschen Schulbüchern über Cartoon so gut wie gar nichts zu finden ist. Übrigens in den aktuellen, in den 70er Jahren hat man schon noch über Cartoon einiges finden können, wo gleich hier es oft nicht geschrieben wurde, dass es Deutsche waren, die es entdeckt haben. Also diese Zwiespalt der deutschen Propaganda, was wir gestern ausführlich schon besprochen haben, diese Ambivalenz, die wird also komplett umgangen. Das machen polnische Schulbücher nicht. Die sagen ganz klar, das haben die Deutschen entdeckt, aber es waren die Russen und die Deutschen haben es ausgenutzt. Also das ist für die auch kein Widerspruch, wie wir auch gestern festgestellt haben. Antisowjetisch heißt dann nicht automatisch deutschfreundlich. Also das eine muss nicht das andere bedeuten und das sehen dann die polnischen Schulbücher oder vermitteln es auch sehr klar. Und um diese Klarheit muss ich sagen, da drücken sich die deutschen Schulbücher drumherum. Sogar in einem russischen Schulbuch ist zu finden, dass Cartoon 1943 von Deutschen entdeckt wurde. Insofern ist hier durchaus auch die Rolle der Propaganda nochmal neu zu beleuchten. Und dann das zum Schluss nochmal in polnischen Schulbüchern, auch schon gestern angesprochen, die Rolle der Westalliierten, die sehr kritisch gesehen wird eben. Aber dazu haben wir gestern auch schon hier Stellung genommen. Ich möchte so kurz zum Abschluss noch Quellen, Bilder und Karten zeigen, im Sinne dessen, was ich vorhin gesagt habe, multimodales Kompilationswerk. Ganz kurz, so, ich hoffe, Sie können es halbwegs erkennen, das glaube ich nicht ganz so gut, nee, schade. Das tut mir leid. Ich sage dann nur kurz, was es darstellt und hoffe, dass die anderen...
Auf dem Fernsehschirm, wenn Sie sich auch ein bisschen schärfer als
Sie. Ja, also ich hoffe mal, dass die anderen Bilder besser rüberkommen. Ja, zumindest die Einzelheiten sind gar nicht so entscheidend. Es geht um die generelle Optik. Also das war auch eine schlechte Papierqualität. Ich habe es dann leider vom Scan her nicht besser hinbekommen. Das ist nämlich ein altes polnisches Schulbuch aus den 70er Jahren. Hier einfach die Darstellung der September. Man sieht im Grunde nur die deutschen Truppenbewegungen und der Bildrand ist abgeschnitten, sodass hier Ostpolen gar nicht auf dem Bild erkennbar ist. Also das einfach nur wie so visuell das vermittelt wurde. Der Ostrand war praktisch schon außerhalb des zu Betrachtenden. Und das jetzt neueres polnisches Schulbuch, hier sieht man hoffentlich zumindest die Pfeile, dass hier also praktisch von beiden Seiten und ein kleiner blauer Pfeil von der Slowakei übrigens, dass hier von beiden Seiten auf polnisches Territorium eingeschritten wurde. Das sieht man leider auch nicht wahrscheinlich so gut, da bitte ich wirklich um Entschuldigung, ich sage es nur ganz kurz. Hier eine sowjetische Karte, oder vielmehr von der Sowjetunion, in einem russischen Schulbuch. Hier sieht man zwar schon, dass Pfeile aus Richtung der Sowjetunion auf Polen zeigen, allerdings ist das hier eine ganz merkwürdige Verschiebung, die da grafisch umgesetzt wurde, denn von der Farbschraffur ist hier bereits weißrussische SSR und ukrainische SSR eingezeichnet, aber die Pfeile sind trotzdem erkennbar, die Angriffspfeile. Und wie gesagt, Polen so als grünliches Gebiet, und das steht auch in der Legende durchaus, dass es der Gebietsstand ist eben von 1941, und sodass man den Eindruck haben könnte, praktisch, sie verteidigen ihr eigenes Gebiet. Also sie greifen nicht ein anderes Land an, sondern sie bewegen sich innerhalb ihres Gebietes und sie verteidigen höchstens so ihre Westgrenzen. Also das ist dann der Effekt. Also ich bitte um Entschuldigung, dass das leider nicht so klar erkennbar ist. Immerhin, von allen Schulbüchern ist ein russisches im Moment das einzige, was hier diese berühmte Karte mit den Unterschriften von Molotow und Ribbentrop abdruckt als Abbildungen. Und dann auch erstmal als Arbeitsauftrag an die Schülerinnen, was ist das für eine Quelle, und dann auch die Frage, die Schülerinnen und Schüler sollen erklären, warum das ihrer Meinung nach Historiker lange Zeit für also nicht gültig oder als nicht echt betrachtet haben. Immerhin also auch hier. Dann, das werden Sie kennen, das ist etwas, wenn es um Hitler-Stalin-Pakt geht, was in deutschen Schulbüchern eigentlich fast durchgängig auftaucht, die Karikatur des britischen Karikaturisten David Lowe. Taucht übrigens auch in russischen und polnischen Schulbüchern auf, aber nicht in dieser Häufigkeit. Also das ist wirklich das bevorzugte Motiv, abgesehen jetzt von Bildern der Unterzeichnung. Die finden sich übrigens in allen Schulbüchern durchgängig, aber das sagt ja noch nichts über die Deutung aus. Das ist aber etwas, was als Karikatur sehr häufig beigegeben wird. Hier ist auch zu überlegen, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht typisch britisch, diese ausgesuchte Höflichkeit. Sie kennen alle das mit dem Abschaum der Menschheit, wenn ich mich nicht irre und so weiter und der Schlechter und so weiter. Höflich verbeugen sich voreinander. Es ist wirklich die Frage, obwohl hier zu erkennen ist, schemenhaft, dass Menschen am Boden liegen und dass hier, ja, aber es ist wirklich die Frage, ob die Schrecken der Besatzungsherrschaft in dieser Karikatur wirklich so deutlich werden oder ob nicht, ich meine, es ist aus der Zeit, es ist 1939 die Karikatur, ob das nicht eher diese Überraschung der Weltöffentlichkeit eher wiedergibt, während die drastischen Folgen für Polen oder auch für die anderen Länder auf diese Weise konnte der Karikaturist vielleicht auch damals noch gar nicht ermessen. Aber wenn man es abdruckt als Karikatur auch noch heute, ob das nicht ein bisschen auch vielleicht zu sehr das verdeckt und diese Überraschung darüber, dass die beiden Diktatoren zusammengefunden haben, zu sehr in den Vordergrund stellt. Polnische Schulbücher zeigen da sehr viel drastischer, was das Schicksal der Bevölkerung war. Zum einen hier Deportation, ein Pole in einem Lager in der Sowjetunion. Also man kann deutlich ahnen, was das bedeutet in der Kälte und in Gefangenschaft. Während russische Schulbücher bis heute Abbildungen drucken, wie eben hier im Falle Bessarabiens, wie ja, die einheimische Bevölkerung die Rote Armee freudig begrüßt hat. Also das ist nach wie vor in den Bildern präsent. Katyn, habe ich gesagt, in den aktuellen deutschen Schulbüchern kommt es nicht vor. An einer Stelle habe ich es gefunden, wo man es nicht vermuten würde. Ja, nämlich indem es plötzlich auftaucht als eine Ortsangabe auf einer Karte. Ohne dass im Text irgendwo darauf eingegangen würde, es taucht also, und das ist wieder so typisch für das Kompilationsmedium, es taucht plötzlich auf einer Karte auf. Ohne Erläuterung, ohne alles, Katyn. Also vielleicht, weil man sich dachte, irgendwie ist da was gewesen oder vielleicht hat einer der Schüler mal was davon gehört. Und man hat hier auch so Pfeile auf Katyn zu. Das ist auch völlig unklar, was das sein soll. Da ist es ein Angriff auf Katyn. Also für Schüler, die keine Ahnung davon haben, für die erschließt sich das überhaupt nicht, was das soll. Ist das ein Ort, an dem eine Schlacht stattfand oder nicht? Also insofern in dieser Form, also keinerlei Erläuterung, warum Katyn, was da passiert ist, Pfeile drauf, ja, das ist schwierig. Hier noch ein Beispiel in polnischen Schulbüchern abgedruckt als Quelle, ein deutsches Propagandaplakat, Katyn, das ist dann eben das, was auch im Generalgouvernement veröffentlicht wurde und dann wird dann auch klar dann kommentiert, also jetzt hier ist die Bildunterschrift kurz, aber dann an der Seite wird dann auch klar kommentiert, eben diese Ausnutzung der Propaganda, also durchaus drastische Bilder, die aber sehr stark eben auf diesen Effekt aus waren, hier die Sowjetunion anzuklagen, aber dass eben das nicht verfing in Polen. Und das, so sieht es auch in einem polnischen Schulbuch aus, wo Katyn eine sehr starke Rolle spielt. Hier Zitat aus dem Buch von Józef Mackiewicz, links, dann hier ganz außen, also tut mir leid für die schlechte Bildqualität, schemenhaft vielleicht erkennbar. Das ist ein Faksimile dieses Politbürobeschlusses vom 5. März 1940. Dann haben wir auch Abbildungen praktisch von der Exhumierung der Gräber und eben links oben Matka Boska Kadinska, also die Gottesmutter von Katyn. Das in so einem Infokästchen auf einer Schulbuchseite. Ja, ganz kurz noch zum Abschluss. Nachgeschichte, da spielt das wirklich nur ganz fragmentarisch eine Rolle. Erwähnt wird Hitler-Stalin-Pakt in einigen wenigen Schulbüchern, als ja, dass es sich in der Nachkriegsordnung verfestigte, eben diese Grenze, diese Grenzziehungen, muss man besser sagen. Es wurde auch nachher korrigiert, teilweise in den weiteren geheimen Protokollen, als Bestandteil der Nachkriegsordnung. Interessant ist, dass in einigen polnischen Schulbüchern Quellentexte auftauchen über die Behandlung Katyns in der Volksrepublik Polen, dass es eben etwas Verfolgtes war. Quellentexte so aus Berichten der Staatssicherheit oder des Staatssicherheitsministeriums, dass zum Beispiel an einer Schule ein Plakat hing, die Wahrheit über Katyn, aber dass es schnell entfernt wurde und dann wurde als Schuldiger ausgemacht ein Lehrer, ein Sohn eines Großgrundbesitzers und so weiter. Aber das ist, es wird beschrieben, dass Katyn in der Volksrepublik Polen eben tabuisiert war und eben das Sprechen darüber sanktioniert war. Das Baltikum taucht in manchen Schulbüchern auf, dass es ein wesentliches Moment auch der Freiheits- und Unabhängigkeitsbestrebungen war. Problematisch ist es natürlich in deutschen Schulbüchern, wenn man vorher nicht erwähnt, dass das Baltikum betroffen war, dann ist natürlich nachher nicht verständlich, warum das plötzlich dann hier eine Rolle spielt. Und eben schon häufiger angedeutet, dass vor allem in den polnisch-russischen Schulbüchern, dass es auf unterschiedliche Weise, aus unterschiedlichen Gründen eine Belastung darstellt für die polnisch-russischen Beziehungen von heute. Ja, insofern, das ist erstmal der Stand auch der Nachgeschichte. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Zloch, für die sehr, sehr inhaltsreiche Darstellung, auch eine synthetische, kompakte. Und dadurch konnte man eigentlich ganz viele Themenbereiche auf einmal hören, sehen. Ich will nur vielleicht so zwei, drei Sätze sagen, weil das, ich hoffe, also ich glaube, für viele von Ihnen wird es eigentlich bekannt sein, zumal eben auch in Polen bestimmte Themen nicht immer noch besprochen werden, in aller Deutlichkeit, wie Sie das hier auch nannten, zum Beispiel eben die harte Politik der polnischen Regierung gegenüber der ukrainischen damals Minderheit in den polnischen Grenzen. Ich sage es nur einen Satz, nicht als Rechtfertigung, nicht als irgendwie Beschönigung, sondern einfach zur Erklärung. Also die Ukraine wurde und wird bis heute zum Beispiel ja durch Russland eigentlich nicht richtig wie ein Staat behandelt. Man meint quasi, das ist ein Volk, das keine Staatlichkeit jahrhundertelang hatte. Deshalb konnte man das irgendwie behandeln wie eine Masse von Menschen, die mal hier gehören, mal hier gehören. Polen hat es zum Teil eben auch so gemacht, aber gut, wie gesagt, eben das sind Fakten. Die Ukraine hatte eine ganz kurze Staatlichkeit als moderner Staat. In dem Sinne, natürlich gab es natürlich ja ein Prinzentum und so weiter in der ganzen Geschichte, aber auf jeden Fall, das war, ich würde sagen, der Vorwand, wie man die Ukrainer eben behandeln kann, sozusagen nicht als voll anerkannten Staat. Was eben die Mehrheiten angeht, also Sie sagten eben, die Ukrainer waren in der Mehrheit, das war verschieden, je weiter östlich, das heißt mehr Ukrainer, aber in den Städten stellten die Polen die Mehrheit. Deshalb, wo eben es diese Morde gab, also diese Wolinien-Morde 1943, die haben vor allem ja die Landbevölkerung sozusagen betroffen, die polnische, die von den Ukrainern ermordet wurden, die Menschen. In den Städten hat es eigentlich Vergleichbares nicht gegeben, auf jeden Fall nicht in dieser Masse. Das ist nur einfach nur als Erläuterung, weil das auch in Polen nicht immer, schätze ich, in den Geschichtsbüchern, vielleicht sagt Professor Ruchniewicz noch vielleicht einen Satz dazu, nicht so richtig mehr beleuchtet wird. Was eben noch das ukrainische Selbstverständnis angeht und eben, wo eben Sie meinten, die Ukrainer haben eben den Einmarsch der Sowjetarmee begrüßt. Sie haben es eigentlich ziemlich allgemein gesagt. Ja, schön, aber die Sowjets haben damals eben, das war nicht ihr Ziel, die ukrainische Identität, auch nicht die weißrussische, zu stärken. Bis heute reden, ich weiß nicht, wie viel jetzt prozentuell das ist, aber kurz nachdem die Ukraine selbstständig wurde, war die Mehrheit eigentlich russischsprachig in der Ukraine, wie in Weißrussland. Also zum Beispiel ja Janukowitsch, der lernte nach und nach ukrainisch, also der ukrainische Präsident, muss man auch sagen. Ja, und vielleicht noch eben, was die russischen Gefangenen angeht, das auch in Polen jetzt seit einigen Jahren als Thema behandelt wird, öffentlich meine ich die russischen Soldaten, die gestorben sind in der polnischen Gefangenschaft. Das stimmt, das sind so einige zigtausend, also die Zahlen sind so verschieden. Auf jeden Fall sagt dazu eben die polnische Seite, beziehungsweise die polnischen Historiker oder auch Fachleute, dass einfach damals in den Gefangenenlagern erstmal Hunger herrschte, das war die Kriegszeit, Typhus und alle andere Krankheiten. Man konnte sozusagen nicht die Bedingungen schaffen, dass alle, das war eine Menschenansammlung, also ansteckende Krankheiten. Und das ist nur sozusagen als eine Erklärung, wie man das heute zum Teil eigentlich hier zu erklären versucht. Zudem. Aber jetzt will ich was fragen, bevor sozusagen noch, vielleicht hoffe ich, auch Fragen aus dem Publikum kommen. Gibt es eine Vorgabe für die russischen Geschichtsbücher heute? weil sie sagten, diese Bücher in Russland und so weiter und so fort, die anderen sagten das. Gibt es eine Vorgabe, staatliche Vorgabe?
Gut. Natürlich gibt es auch in Russland Vorgaben. Das macht auch regelmäßig die Runde, wenn wieder neue Erlasse sind, so und so sollen Geschichtsbücher aussehen, das und das soll stärker betont werden. Dennoch ist es festzustellen, dass das nicht komplett einheitliche Schulbücher sind, dass sich hier durchaus auch in einzelnen Kommentaren durchaus auch die Individualität eines Schulbuchautors widerspiegeln kann. Ich habe vielleicht noch vergessen zu erwähnen, dass Marc im Hintergrund des Geschilderten auch dieser Aufrechnerei mit den Kriegsgefangenen von 1920 etwas jetzt nachgeschoben wirken, aber in der Tat habe ich in zwei russischen Schulbüchern auch den Satz gesehen, dass das durchaus für die Polen tragisch war oder dass ein tragisches Schicksal für die Polen war. Also es gibt durchaus trotz aller... bitte? Für die Polen. Ja, also dass es eben tragische Folgen hatte für die Polen oder dass das weitere Schicksal tragisch war. Also solche Bemerkungen sind durchaus möglich. Auch zum Beispiel, dass Bezug genommen wird darauf, dass Gorbatschow die Dokumente zugänglich gemacht hat oder auch eine Bemerkung, dass erst 1993 in Russland über Katyn veröffentlicht werden konnte. Also manchmal auch als Fußnote. Aber es gibt immer wieder Bemerkungen in den russischen Schulbüchern, woran man merken kann, auch wenn es natürlich eine große Richtung gibt, die prinzipiell darauf hinausläuft, den Hitler-Stalin-Pakt, wie Sie das gestern auch schon gesagt hatten, in Richtung Normalisierung zu bringen. Na, das waren halt so die diplomatischen Gepflogenheiten damals. Das war praktisch alternativlos angesichts dieses Zwei-Fronten-Krieges. Auch wenn man da so eine fast eine Zwangslage oder Notlage konstruiert, es gibt immer noch Platz, und das ist auch wieder das, was ich mit dem Kompilationsmedium meine, für solche eingestreuten Kommentare, die dann die individuelle Seite eines Schulbuchautors hervorbringen. Denn, wie gesagt, ein Eingeständnis, dass das tragisch war für die Polen, gut, das kostet nicht viel und insofern muss auch keine Folgen haben. Tragisch kann vieles sein, da muss man ja auch nicht die Akteure irgendwie groß nennen, aber man sagt dann durchaus auch was sympathisch oder Mitleid darstellendes, ja.
Ich habe zwei Fragen. Einmal die erste zum Verhältnis Wissenschaft und Schulbuchautoren. Sie kritisierten ja die deutschen Schulbücher ab 2010, also schon 20 Jahre nach der Wiedervereinigung. Wären Sie eigentlich auch mal vorher, bevor diese Schulbücher auf die Schüler losgelassen werden, konsultiert, beratend, Sie und andere Institutionen, die sowas machen? Und die zweite Frage, inhaltlich zu den russischen Schulbüchern, die dieses Geheimabkommen und den Überfall vom Osten auf Polen ja quasi rechtfertigten als Akt der historischen Gerechtigkeit, um einen Schutzgürtel zu machen, Übernahme am 17.09. Da fällt einem ja eigentlich sofort, oder mir jedenfalls, die Okkupation der Krim ein, die ja ähnlich gerechtfertigt wird, also eklatante Verletzungen des allgemeinen Völkerrechts, das ist ein relativ schwaches Recht sicher, aber auch ausdrücklich des polnisch-sowjetischen Nichtangriffspaktes. Kann nicht der Eindruck dann auf die russischen Schüler so entstehen, naja, der Begriff Gerechtigkeit, also das war gerecht, man darf das. Man darf das einfach brechen, das Völkerrecht.
Also generell, es wäre natürlich wünschenswert, wenn Schulbuchproduktionsprozesse auch stärker transparent wären, ist es aber nicht, wobei man dazu sagen muss, gut, es ist natürlich jetzt auch hier ein Thema, was umstritten ist oder ich möchte nicht generell sagen, dass Schulbücher alle immer wissenschaftsfern sind und alles. Das will ich überhaupt nicht behaupten. Es gibt auch sehr viele Historiker, die Mitautoren sind, auch Herausgeber sind. Also das soll jetzt keine generelle Kritik an Schulbüchern im Ganzen sein. Aber ich denke, hier dieses Thema, das ist etwas, wo man noch etwas weiterarbeiten kann oder auch Katyn, wo man überhaupt erstmal anfangen kann, damit zu arbeiten. Das soll jetzt nicht heißen, dass generell an allen Stellen Manko ist. Man muss auch klar sagen, es gibt natürlich auch Gutachter für Schulbücher. Nicht jeder ist Spezialist auf jedem Gebiet. Und ich muss sagen, wenn ich das jetzt mal dazwischen sagen kann, unten im Laden der Bundeszentrale, Bestseller Nummer 1, ist gerade das Buch von Ulrich Herbert, eines wirklich sehr geschätzten Kollegen. Aber wenn Sie da mal reinschauen, was er zu dem Thema Hitler-Stalin-Pakt schreibt, da sind wir auch bei der historischen Gerechtigkeit für Russland. Schauen Sie mal rein. Insofern, also nicht jeder Historiker ist auf jedem Gebiet gleichermaßen sensibilisiert, dass ihm jetzt wirklich alles auffallen würde. Ich habe mir natürlich, das ist klar, das ist insofern dann vielleicht auch unfair, ich habe mir das natürlich ganz speziell angeschaut und meine Kritik vor diesem Hintergrund entfaltet. Und ein anderer Kollege, der würde vielleicht andere Dinge bemerken. Also insofern, aber das ist ja der Punkt, ich stelle es zur Diskussion, ich stelle es öffentlich vor, Sie können Hinweise geben, Sie können Kommentare geben, wir treten in den Austausch und das finde ich gut. Also kein einziger kann alles verantworten und insofern, ja, das wäre eigentlich eine schöne Sache, wenn Schulbücher stärker auch noch in so einem Austauschprozess entstehen würden. Also wäre eigentlich eine schöne Sache. Und Ihre zweite Frage betraf jetzt ja, die Krim. Genau, da muss ich dazu sagen, diese Schulbücher, die sind vor der Krim, vor der Annexion der Krim entstanden, aber da können Sie sehen, es gab da schon ein Reservoir an solchen Argumentationslinien. Insofern, ja, ist es dann eher so, dass es dann vielleicht übertragen wurde oder dass so ein Repertoire bestand. Ja.
Also bevor ich ihm das Wort weitergebe an Herrn Dr. Müller, vielleicht eine Anmerkung, eine interessante Geschichte. In einer Erzählung schreibt Heinrich Böll, für ihn hört sich im Wort Gerechtigkeit das auch richtig, das heißt die Rache, also der Faktor der Rache. Und ich glaube, es ist vielleicht so in dem Sinne auch hier anzuwenden, Gerechtigkeit, richtig. Bitte, Herr Dr. Müller.
Aus Ihrem Vortrag habe ich entnommen, dass die Varianz, um unseren begriffsgeschichtlichen Dialog wieder aufzunehmen, dass die Varianz der Begriffsgeschichte in den deutschen Schulbüchern offenbar am größten ist. Ich glaube, dafür gibt es auch strukturelle Gründe, also unabhängig von dem konkreten Fall, Föderalismus und ich würde sagen, auch, so, auch wie der Schulbuchmarkt funktioniert, nämlich sehr pluralistisch, soweit ich weiß, und es ist ein offener Markt. Also deshalb ist es wahrscheinlich strukturell erklärbar, dass die Varianz sehr groß ist. Und die andere Anmerkung dazu, weiß ich nicht, das ist jetzt wirklich eine starke Vermutung, also dass sozusagen in Klammern gleich die Varianz angegeben wird. Also der Hitler-Stalin-Pakt oder alles so, der deutsch-sowjetische Nicht-Angriffspakt, auch Hitler-Stalin-Pakt genannt. Ich glaube, das hat so ein bisschen was mit der, wie soll ich sagen, mit der seit mindestens 20 Jahren vorherrschenden inhärenten Drang sich mit niemandem verderben zu wollen. In der deutschen Kultur ist das, glaube ich, mittlerweile so, dass man dann in alle Richtungen sich absichert oder sozusagen jedem etwas gibt. Das war ein Thema, dazu, wo ich was sagen wollte, und dann noch ein bisschen was ausholen. Das muss ich um 2 Minuten brauche ich dazu, glaube ich. Also Sie haben gesagt, dass meine Wahrnehmung ist auch so, dass in den deutschen Schulbüchern, insbesondere wenn es um den Hitler-Stalin-Pakt Polen als Beispiel genommen wird und nicht so sehr die baltischen Länder und auch nicht Bessarabien und Bukowina. Das finde ich ist eine, wie soll ich sagen, eine vergebene Chance und zwar hinsichtlich eines ganz anderen Zusammenhangs, nämlich Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa, aus Osteuropa im Allgemeinen. Wann fängt das an? Fängt das in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs an oder fängt das 1939 an? Und der Punkt ist, dass also wenn Hitler und Stalin sich einig geworden sind, dass die genannten Staaten, Baltikum und die Regionen und so, zur Sowjetunion gehören, was passiert mit den Deutschen dann? Und in allen diesen 5 Regionen gab es ziemlich große deutsche Bevölkerungsgruppen und es gab dann auch wiederum im Nachgang zu dem Hitler-Stalin-Pakt gab es dann wiederum Abkommen, was nun passieren sollte. Und also pointiert gesagt, die Vertreibung der Deutschen aus Mitteleuropa begann nicht in Warschau, in Prag, sondern sie begann in Berlin 1939. Also das kann man auch gut... Genau, und das kann man auch gut, das fand ich so eine vergebene Chance unseres gewesenen Präsidenten Horst Köhler, dass er seine eigene Geschichte nicht stärker da eingebracht hat. Ich weiß, dass er seine Eltern Bessarabiendeutsche sind. Er wurde, glaube ich, dann im Wartegau geboren und kam dann mindestens 10 Jahre war er dann in Durchgangslagern irgendwo in Baden-Württemberg. Also das wäre, glaube ich, eine gute Chance gewesen, das ein bisschen gerade zu rücken.
Jetzt haben wir noch 3 Wortmeldungen bzw. Fragen.
Vielleicht noch einen kurzen Punkt. Weil also das ist ein sehr guter Hinweis mit Flucht, Vertreibung. Ich habe auch gedacht, also es geht ja nicht darum, dass wenn ich dafür plädiere, dass auch in deutschen Schulbüchern die sowjetische Besatzung stärker behandelt wird, da geht es überhaupt nicht um Relativierung oder anderes. Das hatten wir auch gestern schon mal klar gesagt. Aber es ist in der Tat eine Chance vergeben, nämlich darzustellen, dass auch Flucht und Vertreibung Ursachen hatten. Zwar ist es in deutschen Schulbüchern mittlerweile so, dass klar gesagt wird, es ist eine Folge des von Deutschland entfesselten Krieges, aber in der Form ist es natürlich sehr abstrakt. Es klingt dann so wie so ein Pflichtsatz oder so, den muss man halt so bringen. Aber wenn man diese Deportation beispielsweise aus dem Baltikum oder auch aus Ostpolen und anderswoher oder auch die vielen anderen Bevölkerungsverschiebungen, wie es da auch oft zynisch hieß, wenn man das stärker auch thematisiert, dann würde Flucht und Vertreibung der Deutschen auch nicht mehr so als so eine völlig singuläre Sache in Schulbüchern dann mehr erscheinen, sondern würde das auch stärker dann in die damalige Zeit einordnen können. Hm?
Jetzt bitte um ganz kurze Fragen, also bitte Fragen.
Ja. Okay, ich habe keine, aber das hatte ich mir vorher überlegt. Aber ich mache mal einen Kommentar ganz kurz. Also vielen Dank für den wundervollen Vortrag. Das war so interessant und spannend und hat auch nochmal zu den Fragen, die Dietmar Müller gestern gestellt hat, zurückgeführt. Also lassen wir multiple Erinnerungen zu? Brauchen wir überhaupt eine einheitliche Erinnerung? Für nahezu jedes Argument der einen oder anderen Seite gibt es historische Begründungen. Also bis auf die Revanche, das ist echt ein bisschen an Hahn herbeigezogen. Aber ansonsten kann man alles irgendwo gelten lassen. Also wie ist das mit den multiplen Erinnerungen? Müssen wir das vielmehr diese Komplexität zugestehen? Aber noch eine kurze Anmerkung eigentlich nur zur derzeitigen russischen Politik. Das ist kein Problem, Katyn zuzugeben. Also Angriff ist die beste Verteidigung. Man sagt natürlich, ja, es ist tragisch gewesen. Ich weiß, dazu kommen wir nachher.
Sie
doch.
Haben noch eben Zeit bei Ihrem
Gespräch. Also bitte. Ich möchte das jetzt kurz sagen. Und natürlich hat man dann damit was gefunden, also auch um die polnische Seite zu ärgern mit 1920. Und umso mehr, also ich sehe da überhaupt kein Problem mehr, dass die russische Seite das zugibt, gerade um die ganzen offenen Fragen da nicht hochkommen zu lassen. Das ist schon wichtig.
Okay, vielen Dank. Jetzt sind Sie, Entschuldigung, ja, jetzt sind Sie dran und dann noch Sie.
Bleibe sitzen, wie die anderen. Also eine kurze Anmerkung zu dem Schlagwort von der historischen Gerechtigkeit. Nach meinen Kenntnissen also ist das wohl etwas anders als das, was man mit Völkerrecht zuerst mal begründet. Also das eine wäre dann die legalistische Begründung und die andere wäre, wie gesagt, historische. Also wenn das also häufig in den russischen Büchern von der historischen Gerechtigkeit die Rede ist. Da kann ich zumindest insoweit nachvollziehen, wenn ich eben eine Sichtweise der ukrainischen, sagen wir, Bevölkerung damals in Polen, was heute als Westukraine gilt. Ja. Tatsache ist, ungeachtet eben der Verteilung der Bevölkerung, dass es also Lemberg, Lwów, ausgesprochen deutsch geprägt, polnisch geprägt war, wird keine bestreiten, gilt auch für andere größere Städte. Aber insgesamt gesehen ist das so, dass die Bevölkerung doch eher ukrainisch geprägt war. Und deswegen also, wenn jemand von einer historischen Gerechtigkeit mit Recht etwas eben sagen könnte, dann wäre das in erster Linie die Ukraine selbst. Ja. Ich weiß es nicht, ob unter uns jemand eben hier unter den Anwesenden ist, der sich mit der ukrainischen Problematik besonders eben vertraut oder beschäftigt hat, denn das würde sicherlich auch mal eben die Geschichte etwas erhellen. Von daher gesehen könnte ich mir auch vorstellen, oder auch nach meinen Kenntnissen, was sich über das Geschehen der Ukraine jetzt, nachdem diese Ukraine als selbstständige Staat geworden ist, dass das auch dieses Schlagwort von der historischen Gerechtigkeit durchaus eine berechtigte eben und eine wichtige Rolle spielt. Danke.
Ich wollte eigentlich anknüpfen an die Schulbuchdiskussion, da sind wir jetzt durch eine Schleife wieder weggekommen. Das Strickmuster für so ein Schulbuch wird ja eigentlich vom Rahmenplan vorgegeben. Und wir haben Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres eine Diskussion gehabt hier in Berlin über den neuen Geschichtsrahmenplan für Brandenburg und Berlin gleich zusammen. In dieser Diskussion sind hunderte von Meldungen eingegangen, wie man den Plan schreiben könnte. Und da wird dieses Argument dann von der Pluralität ganz deutlich unterstützt. Da konnte jeder dran teilnehmen an dieser Befragung, ob er Mitglied der russischen Botschaft ist oder ob er Lehrer in Berlin ist, spielt überhaupt keine Rolle. Und jeder hatte eine Stimme oder vielleicht sogar mehrere Möglichkeiten, dann sich online da zu melden. Und diese Fülle an Meinungen, die macht es natürlich unwahrscheinlich schwer, dann für die Rahmenplangestalter das überhaupt zu formulieren. Und interessant ist ja dann, wie aus so einem Rahmenplan dann ein Buch wird und wie viele Nuancen wir in einem Buch dann haben.